Liebe Geschwister, die ihr hier im Raum alle noch so angeregt euch unterhaltet, ich möchte einfach den Abend beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Wochenpsalm für diese Woche ist Psalm 126. Das sind nur 6 Verse. Ich lese also einmal den Psalm. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes getan, der Herr hat Großes an uns getan. Das sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Wir sprechen in diesen Tagen über Josef. Wir haben erfahren, dass Josef sehr viel Leid erleben musste. Und wir können uns sicherlich gut vorstellen, dass er die eine oder andere Träne gesät hat. Darüber schweigt die Schrift. In späteren Kapiteln werden wir immer wieder lesen und hören, wie er geweint hat, als er seine Brüder war. Wie er an sich halten musste. Und ich glaube, das war der Punkt, wo die Saat aufgegangen ist, die er gesät hat mit seinen Tränen. Und hier heißt es, sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen. Aber Geschwister, sie gehen hin, die bleiben nicht zu Hause. Das macht den Unterschied, dass wir wehleidig uns zurückziehen und sagen, ganz schlimm, sondern sie gehen hin und sehen, sie tun das, wozu der Herr sie berufen hat. Und dann erleben sie auch wieder die Freude, wenn er sie aufrichtet, dass sie Gaben bringen dürfen. Wir haben nichts in der Hand, außer das, was uns der Herr schenkt. Lass uns beten. Himmlischer Vater, als solche stehen wir hier, die traurig sind, die weinen, die betrübt sind. Und wir haben nichts zu bringen, aber wir sind gekommen. Wir sind gekommen hier in deinem Haus, um uns zu versammeln. Wir sind gekommen, um uns zuzuschalten, um von dir zu hören. Und nun bitte, himmlischer Vater, füll unsere leeren Hände, damit unser Mund dein Ruhm verkündige und wir dich preisen können. Amen. Es ist ja nun schon der 5. Abend, den wir haben heute und damit auch der vorletzte. Nächste Woche soll es dann noch einen Zuschlag geben am 6. Abend. Aber heute am 5. sind wir ja schon ziemlich weit angekommen in der Überschrift Josef als ein Schatten auf Jesus Christus. Wir können im Alten Testament nur vom Verständnis des Neuen Jesus schon sehen. Er ist aber noch verborgen, er ist nicht so deutlich zu sehen. Aber mit dem Verständnis von dem Neuen Testament können wir sehr wohl im Alten Testament seine Handschrift und seine Spuren sehen. Mein Wunsch ist so ein Stück weit, das Alte und das Neue Testament zusammenzubringen. Und wenn wir das Neue Testament studieren, dass wir so ein Déjà-vu-Erlebnis haben und sagen, Mensch, das habe ich doch schon mal gehört. Und wie war das noch? Und dass wir dann anfangen zu suchen und nachzusehen, was es bedeutet. Zur Zeit Jesu, nochmal, war das Neue Testament nicht geschrieben. Also konnten die Jünger Jesu oder die Zeitgenossen Jesu, die ihn gehört haben, immer nur reflektieren von dem, was sie schon wussten. Und wir, denke ich mal, sind ein Stück weit gut im Neuen Testament zu Hause. Und mir liegt es so ein bisschen auf dem Herz im Alten Testament, das mache ich schon seit sehr vielen Jahren. Da fühle ich mich einfach wohl und versuche auch von daher immer wieder die Antwort zum Neuen zu geben. So sind auch meine Notizen ein Stück weit geschrieben. Weil ich kann natürlich, was ich nicht machen möchte, ist so eine Allegorie betreiben, dass ich jeden Zweig am Tannenbaum beschreibe und alles eine Bedeutung zumesse. So weit geht es natürlich nicht. Aber die Allegorie ist eine Andersaussage, sie trifft es dann in einem anderen Bild. Wir kennen das alle von der Kunst, da gibt es diese Kunstallegorie. Aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Es gibt aber die sprachliche Allegorie in der Schrift. Das bekannteste ist in der Schrift das Gleichnis Jesu von den Seemann, wo wir wissen, dass der Seemann Gott ist, wo wir wissen, dass es der Same das Wort Gottes ist, Acker der Mensch. Und mit anderen Worten heißt es dann, dass Gott überall ausstreut und sät. Das ist etwas, was wir haben. Wir haben aber auch, wenn wir durch die Schrift gehen, da komme ich heute Abend nochmal am Ende zu, dass wir so Worte haben, die wir aus dem Alltag kennen, die auch Jesus sagt, zum Beispiel, ich bin das Licht der Welt. Das Licht, die Ausleuchtung, den Weg in die Dunkelheit, wenn wir nicht wissen, haben wir das Wort Gottes. Wir haben aber auch ein Bild für Gericht, wenn Gott von Feuer spricht, oder ist mein Wort nicht wie ein Hammer, wie wir es in Jeremia 23 lesen. Wir kennen alle Jakobus, der uns den Spiegel vorhält als das Wort Gottes, und viele andere Bilder, die uns gegeben werden, die deutlich machen, was die Schrift alles ist und was sie tut. Denke, dass wir heute Abend zumindest das eine oder andere noch wiederholen werden oder ich wiederholen werde, um das vielleicht dann auch etwas tiefer zu beleuchten. Beginnen möchte ich heute mit Josef im gesamten Ägyptenland als Bauherr. Und das ist 1. Mose 41, dem Vers 46. Ich knüpfe jetzt da quasi an, wo wir vorletzte Woche aufgehört haben. Letzte Woche war ja Buß und Betag. Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand, dem König von Ägypten. Und er ging hinweg vom Pharao und zog durch ganz Ägyptenland. Ich möchte jetzt hier einmal kurz inhalten. Wir haben aus 1. Mose 37 die Kenntnis, dass Josef 17 Jahre alt war, als er die Träume geschenkt bekam, die seine Zukunft ausleuchten möchten. Dann haben wir eine weitere Zahlenangabe, dass er noch 2 Jahre im Gefängnis war, als der Mundschenk schon entlassen wurde. Wir wissen nicht, wie lange Josef im Gefängnis war. Wir wissen nicht, wie lange er im Haus von Potiphar war. Jetzt wissen wir wieder, dass er 30 Jahre alt ist. Und wir lernen aus 1. Mose 50, dass er mit 110 Jahren verstarb. Das heißt, wir haben jetzt eine Zeitspanne von 80 Jahren, die vor ihm liegen, von denen Josef natürlich noch keinen Tag kennt. Aber der Punkt, der hier ist, so eine kleine Parallele auch wieder zu dem Leben Jesu, das ich hier reingebracht habe, ist, dass Josef jetzt 30 ist. Und in diesem Alter, mit den 30 Jahren, kommt er jetzt in höchster Stellung, die er folgen soll. Und das ist mir ganz wichtig, auch uns nochmal deutlich zu sagen, dass auch wir eigentlich in höchster Priorität stehen. So wie Josef verantwortlich war für das, was ihm aufgetragen wurde, sind ja auch wir verantwortlich für das, was wir auftun sollen. Und wir Christen, das dürfen wir nicht vergessen, haben alle eine Berufung zum Levitendienst. Mit unterschiedlichen Aufgaben, aber alle sind wir ein Stück weit dabei berufen, für die Gemeinde, auch für unseren Herrn tätig zu sein. So wie Josef jetzt stellvertretend tätig war für den Pharao, so ist unsere Aufgabe, für den Herrn tätig zu sein. Und wie wir wissen, die Leviten, sie lagerten sich um den Wohnort, um das Zelt Jahwes. Und so sollte es eigentlich auch bei uns sein, dass wir uns um das Zelt der Gemeinde ein Stück weit lagern. Und das ist also jetzt ein Bild, was ich hier mitgebracht habe. Wichtig ist mir aber, dass wir es verstehen, dass wir nicht nur auf andere sehen, was sie getan haben, sondern dass auch wir immer wieder uns selber fragen, was ist mein Beitrag für die Gemeinde und für den Herrn. Nochmal, Josef war 30, das lesen wir in der Gemeindenotiz in Lukas 3, 23, und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt. Und da begann jetzt eben sein Dienst. Frage, mit wie vielen Jahren hast du begonnen, dem Herrn zu dienen? Das ist sicherlich jetzt nicht nur hier für uns, die wir im Raum der Gemeinde sind, auch für die jetzt zugeschaltet sind, die Frage mal ganz persönlich, wann haben wir angefangen in diesem Dienst für den Herrn, stellvertretend für ihn? Es gibt immer so die Periode, wo wir eine Ausbildung haben, vielleicht eine Fortbildung, ein Studium, eine Qualifikation. Da gibt es noch die Familie, es gibt viele Gründe, wo man einfach sagen kann, ich habe gerade keine Zeit. Haben wir ja auch in den Evangelien, dass Jesus das hören muss. Und hier ist für uns die Frage, wann beginnt unsere aktive Zeit? Wie alt muss man sein, um in den Dienst zu gehen? Das mag unterschiedlich sein, weil die Berufungen auch unterschiedlich sind. Aber wichtig ist, dass wir einmal beginnen, uns bewusst Gedanken zu machen, was kann ich für den Herrn mit meiner Gabe und Fähigkeit zu tun. Vielleicht ist es ja auch der Tag heute, wo man diese Entscheidung treffen kann, aber ab heute möchte ich dies oder das übernehmen. Josef, und das bringe ich immer wieder noch zurück, für die, die vielleicht neu zugeschaltet sind oder neu zuhören, die ersten Wochen nicht mitgehört haben. Josef begann seinen Dienst im Hause seines Vaters. Und er ging in Gehorsam zu seinen Brüdern nach Sichem. Und als sie in Sichem nicht waren, ging er nach Dothan im Gehorsam. Er hat den Weg nicht abgebrochen, er hat auch den Auftrag des Vaters nicht vergessen. Er wusste, dass seine Brüder ihm nicht gut gesonnen waren, aber er geht ihnen nach, dachte an diesen Punkt, wie auch Jesus uns nachgeht. Und später diente Josef in Treue im Hause Potiphar, bis ihn eine Tatsache rauszog, in der er unschuldig war, aber in der er auch einen neuen Abschnitt beginnen musste, dass er wieder in Treue im Gefängnis dienen musste. Auch das wurde ihm nicht geschenkt. Und so lernen wir, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir in Treue unseren Dienst tun sollen. Ich sage nicht, was unser Dienst ist. Und manchmal, glaubt mir, liebe Geschwister, möchte ich nicht hier vorne stehen. Das ist nicht so einfach manchmal. Aber wenn man eine Berufung hat, geht es jetzt nicht darum, was einfach ist, was Spaß macht, sondern in Treue möchten wir das. Und der Herr sagt es in Lukas 16, 10, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Also es geht erstmal um diese kleinen Dinge, die keiner sieht, die aber getan werden müssen. Wo ich einfach sagen kann, ach, dafür bin ich eigentlich zu schade, dass ich mir sage, nein, ich beuge mich und tue das auch. An meinem vierten Bibelabend, das ist schon etwas her, am 9. November, habe ich einmal diesen Vergleich genommen zwischen Josef und Daniel. Kommt da gleich nochmal drauf. Aber ich hatte das auch schon in einem Gemeindebrief in der Vorankündigung reingeschrieben. Da heißt es aber nicht nur das, Jahwes Heilshandlung in seinem Leben erinnert uns in vielen Parallelen an den späteren Propheten Daniel. Und ich möchte diese Brücke bei diesem wichtigen Wort einmal schlagen. Josef hat die Träume des Pharaos ausgelegt. Daniel später die Schrift, die an der Wand war, hat ihn da ein Stück weit weitergebracht, wo die kundigen Zauberer und Beschwörer und Zeichendeuter nicht in der Lage waren. Und wer in der Schrift zu Hause ist, der weiß natürlich, dass Josef einerseits und Daniel andererseits Staatsmänner waren im Exil in höchster Position. Das waren wirklich die absoluten Männer, diese beiden, die in höchster Position ihren Dienst haben. Jetzt mögen wir sagen, well, da kann ich ja nicht mithalten. Ein Staatsmann bin ich nicht, werde ich nicht. Und Zeichen deuten kann ich auch nicht. Also diesen Anspruch können wir vielleicht sagen. Aber das ist jetzt nicht der Kern. Der Kern an dieser Geschichte ist, dass wir durch die Gnade Gottes und durch den Heiligen Geist eine Frucht wirken können. Und diese Frucht ist Treue. In Galater 5,22, da geht es um die Frucht des Geistes. Und das wissen wir alle. Da steht dann Liebe, da steht Freude, da steht Friede, da steht Geduld, Freundlichkeit, Güte. Und dann kommt Treue. Treue ist die Frucht des Heiligen Geistes. Wie ich schon gerade erwähnte, die Treue von Josef war, dass er seinem Vater treu ergeben war. Dann war es, dass er Potiphar treu ergeben war. Dann, dass er im Gefängnis dem Amtsmann treu ergeben war. Die Treue Daniels liegt an einem anderen Punkt. Da wurde er aus Neid in eine Falle gelockt. Und trotzdem hielt er an seinem Gott, an Yahweh. Es heißt in Daniel 6, Vers 5 und 6, da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre, aber sie konnten keinen Grund finden zur Anklage und kein Vergehen, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Wisst ihr, wenn ich das lese, dann schäme ich mich. Denn wenn man in meinem Leben lesen würde, würde man schon Punkte finden, wo ich untreu bin. Was würde man finden? Das weiß der Herr. Das wissen wir auch. Und dann heißt es aber bei Daniel weiter, da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. Und diese Treue, die führt ihn in die Löwengrube. Und das war eine Glaubensherausforderung, die Daniel durch die Kraft Gottes und die Bewahrung Gottes überstehen durfte. Und das ist, was ich als kleiner Junge mit meiner Schwester damals in Bochum in der Gemeinde im Kindergottesdienst lernen musste. Ein Lied, vielleicht kennt ihr das, fest und treu wie Daniel nach des Herrn Gebot. Und der Refrain ist dann immer, bleibe fest wie Daniel, stehst du auch allein, wag es treu vor aller Welt, Gottes Kind zu sein. Das muss ich so als kleiner Junge lernen, weiß ich, war ich 6 Jahre, 5 Jahre, kein Schimmer. Aber das hat mich doch damals sehr bewegt und wer es lernen möchte, kann das ja einmal bei YouTube sich anhören. Josef ist also treu erfunden worden und deswegen hat er die Stellung bekommen. Deswegen die Stellung in höchster Autorität. Er war treu, als von der Stellung noch nicht zu sehen war. Und das Zweite, was wir jetzt lesen hier in diesem Vers, im zweiten Teil, und er ging hinweg vom Pharao und zog durch ganz Ägyptenland. Das zeichnet seine Treue aus. Josef war in der Autorität, er hätte auch ein paar Hilfswichtel schicken können und sagen, fahrt mal dahin, fahrt mal dorthin, schaut euch das an. Ich lege mich mit meiner Frau im Swimmingpool, das ist nicht so wichtig für mich. Aber nein, Josef nimmt es ernst. Er nimmt diese Reisestrapazen auf und erklärt es zur Chefsache, dass diese Kornhäuser gebaut werden. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass er auch da wieder, wo er in hoher Position war, eben nicht seine Leute schickt, sondern selber das als Chefsache übernimmt und da zusammengehen. Und diese Treue ist auch die Zusammenfassung in dem Arbeitszeugnis von Mose. Das ist ein weiterer Schatten, ein ganz anderer, als den wir jetzt hier haben. Aus einer ganz anderen Richtung kommt Mose auf Jesus Christus zu. Ich habe das in den Gemeindennotizen da reingeschrieben, Hebräer 3, Vers 5 und 6. Da heißt es, Mose war treu in Gottes ganzen Haus als Knecht. zum Zeugnis für das, was später gewagt werden sollte. Christus war aber treu als Sohn über Gottes Haus. Das zeigt diese Stellung. Mose war ganz wichtig und ganz hervorragend. Aber Jesus war höher und bedeutender als er. Aber von beiden wird auch im Hebräerbrief, eben Hebräer 3, 5, 6 gesagt, dass sie treu waren. Es ist wichtig, dass vielleicht auch unser Name in dem Zusammenhang gebraucht wird, dass wir treu waren. Gerade wenn wir sagen, da oben als Staatsmann komme ich eh nicht ran, dann sollen wir unseren unteren Dienst tun, aber eben in dieser Treue. Apostel Jakobus schreibt, liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Wenn wir fehlen, wenn wir verfehlen, uns alle mannigfaltig, wer sich aber am Wort Gottes nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann. Wir sollen also nicht so auf diese Position schielen, aber wenn der Herr uns in diese Position reinbringt, dann sollen wir in Treue diesen Dienst tun, wissend, dass wir ohne das Gebet es nicht schaffen werden. Die Schrift, will jetzt nicht vom Thema abkommen, kennt viele Diener Gottes, die treu waren. Denk alleine an Samuel. Da wusste jeder, wer Samuel war. Es heißt sein Samuel, er wuchs aber heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Bathsheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Wir kennen die Geschichte von Daniel, wie sie begann. Wir können jetzt also hier weitermachen, das wäre gar kein Problem, ist aber nicht das Thema des Abends. In 1. Mose 40 haben wir den Mundschenk und da haben wir einen Weinstock, drei Reben, gleich drei Tage. In 1. Mose 40 haben wir dann später den Bäcker, drei Körbe, drei Tage. Und es ist bemerkenswert, dass der Herr auch durch Zahlenangaben redet. Das wäre jetzt so eine Stelle, wo ich wünschen würde, wie bei einem guten Wein, dass wir diese Schriftstellen einmal auf uns zergehen lassen, über unsere Ohren, in unsere Herzen, was will uns der Herr sagen. In Johannes 2, die Verse 8 bis 12, da lesen wir, auch in den Gemeindenotizen, da heißt es, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Es geht hier um die Tempelreinigung. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren gebaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hat. Seht, so versteckt ist das manchmal. Man hört etwas und versteht es nicht. Aber dann plötzlich, durch die Kraft des Heiligen Geistes, wird uns klar, das hat der Herr gemeint. Sowohl in der Schrift, aber auch in unserem persönlichen Leben, dass wir diese Führung erfahren können und sagen, jetzt verstehe ich das. Ich denke, alle, die wir schon ein bisschen älter sind und vielleicht auch schon Vater und Mutter verloren haben, wissen selber, dass man im Endeffekt die Eltern später besser versteht, als zu dem Zeitpunkt, wo sie zu einem reden. Das ist ein Wachstum, das ist ein Prozess. Genauso ist es auch, wenn wir in der Schrift uns bewegen und lesen, dass wir einen Prozess haben und sagen, das habe ich doch schon mal gelesen, das habe ich gehört. Eine weitere Referenz ist, und die ist uns alle bekannt bei Jesus, aus Matthäus 12, 39b, da sagt er, ein abtrünniges, böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen von Jona. Und dann sagt er wieder, denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Ich will jetzt diese Zahl drei nicht überstrapazieren. Ist halt auffällig, dass wir hier von drei haben. Wir kommen jetzt nämlich von drei Tage auf 7 Jahre. Also das ist dann noch mal ein Unterschied. In 1. Mose 41, da haben wir den Pharao, er sieht 7 schöne fette Kühe und 7 magere Kühe, sind 7 Jahre, 7 dünne Ähren, 7 magere Ähren, wieder 7 Jahre. Da komme ich jetzt hier zu meinem zweiten Punkt. Josef im ganzen Ägyptenlande als Ernährungsminister. 1. Mose 41, die Verse 47 bis 49. Das Land trug in den 7 reichen Jahren die Fülle. Und Josef sammelte die ganze Ernte der 7 Jahre, da Überfluss im Lande Ägypten war, und tat sie in die Städte. Was an Getreide auf dem Felde rings um eine jede Stadt wuchs, das tat er hinein. Also vorher war er noch unterwegs, ließ diese Kornkammern, diese Silos bauen und jetzt gibt er den Auftrag, alles, was ihr da findet, schüttet es da rein. Vers 49, und so schüttete Josef das Getreide auf, über den Maßen viel wie Sand am Meer, sodass er aufhörte zu zählen, denn das konnte es nicht zählen. Ich selbst kann mir so keine großen Vorstellungen machen, was das bedeuten muss, wie viel das gewesen sein muss. Eine geringe Vorstellung habe ich in den Nachrichten dann bekommen, wenn ich bruchstückhaft Fernsehbilder sehen dürfen, wo aus der Ukraine auf großen Frachtschiffen Getreide transportiert wurde, wo von den Tonnen gesprochen wurde. Weizen nach Bangladesch, Indonesien, Pakistan, Türkei ausgefahren wurde. Ich kann das natürlich jetzt nicht übereinanderlegen, diese Bilder, mit dem, was von Josef gesagt wurde, aber es hilft mir ein Stück weit zu verstehen, dass es möglich ist, Getreide zu sammeln in großen Mengen. Ich komme zu 1. Mose 41, Verse 53 bis 57. Als nun die 7 reichen Jahre um waren im Lande Ägypten, da fingen an die 7 Hungerjahre zu kommen, wie Josef gesagt hatte. Und es ward eine Hungersnot in allen Landen, aber in ganz Ägyptenland war Brot. Als nun ganz Ägyptenland auch Hunger litt, schrie das Volk zum Pharao um Brot. Aber der Pharao sprach zu allen Ägyptern, geht hin zu Josef, der wird euch sagen, was ihr tut. Also nicht der Pharao, das müssen wir ganz deutlich hier sehen, nicht der Pharao und auch nicht teilweise die Götter, die sich so feiern ließen. Es gab Pharaonen, die selbst angebetet werden wollten, weil sie sich als Gott wahrgenommen haben. Also nicht der Pharao, sondern Josef ist der Mann. Und das Volk geht zum Pharao. Das könnte der sich ja gebauchpinselt fühlen und sagen, toll, kommt mal her, ich habe euch alle da was vorbereitet. Aber diese Ehre nimmt der Pharao nicht an. Der Pharao sagt, geht hin zu Josef, was der euch sagt, das tut. Habt ihr ein Déjà-vu-Erlebnis? Klingelt es ein wenig? Bei wem klingelt es? Hochzeit zu Kanaan. Da sagt die Maria, was er euch sagt, das tut. Geschwister, genau das ist hier der Punkt an dem. Es geht jetzt nicht um das Große und das Ganze. Es geht immer um Jesus. Es geht immer um Jesus. Es geht nicht um Josef. Aber wir erleben hier Parallelen, als es an Wein gebrach. Da sagt Maria zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Mit anderen Worten, was Jesus sagt, das tut. Und das ist aber nicht nur auf die Hochzeit von Kanaan bezogen. Das bezieht sich auf das andere auch, was Jesus in den Evangelien sagt. Da müsste immer stehen, was er euch sagt, das tut. Das müssen wir auch heute Abend, wenn wir uns auseinandergehen und uns trennen, auch wieder sagen, was er euch sagt, das tut. Das ist unser Auftrag. Das ist nicht nur etwas aus der Geschichte, was einmal vorgekommen ist, sondern das ist unser Auftrag, was er euch sagt, das tut. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wieder ein bisschen Kopfkino fahren, da ist dieser hebräische Jüngling in Ägypten, redet in einer ganz anderen Sprache, aber er ist jetzt der Chef Und was er sagt, das sollen die Ägypter tun. Und das war nicht die Erfüllung des Traumes, den er in 1. Mose 37 schildert. Ich frage mich oder habe mich gefragt bei der Vorbereitung, natürlich, solltet mich da mal beobachten, wie ich dann da so sitze und viele Bücher um mich herum, aber so meine eigenen Gedanken und Ideen dabei habe unter Gebet. Wie wird wohl Potiphar reagiert haben, als er realisierte, der hebräische Mann ist jetzt der Chef im Land? Was wird wohl seine Frau gedacht haben über diesen hebräischen Sklaven? Hätte ja sein können, dass Josef jetzt gesagt hätte, Mädel, dir zeig ich's. Jetzt bin ich Chef, jetzt kommen wir mal vorbei und gucken, was da los war. Wir lesen in der Schrift nichts und ich glaube auch nicht, dass Josef diese Ideen wirklich umgesetzt hat, wenn er sie hatte. Die Autorität hätte er gehabt. Aber er lässt das ruhen. Wie hätte sie reagiert, wenn jetzt die Wahrheit ans Licht gekommen wäre? Josef stellt es dem anheim, der Recht richtet. 1. Samuel 2,30, wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wer mich aber verachtet, der soll wieder verachtet werden. Ich möchte uns hier an diesem Punkt noch einmal diesen Mut aussprechen zur Treue, bei dem Herrn zu bleiben und für ihn zu wirken. Vergangenes der Vergangenheit zuzuordnen. Ich habe euch hier aus Malachi 3 in den Gemeindenotizen etwas ausgedruckt. Da heißt es, aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es. Denn es wird in einem Gedankenbuch geschrieben werden für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Auch wieder ein ganz gewaltiges Wort aus Malachi, was wir hier haben. Da sollen wir uns untereinander damit trösten, dass wir einen allmächtigen Herrn haben. Es geht nicht in der Schrift um Selbstjustiz. An den Punkten, wo es um die Ehre Gottes geht, da dürfen wir aufstehen. Aber wenn es nur um uns geht, dann ist es nicht der wichtige Punkt. Und das heißt hier in Malachi weiter, ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Das werden wir sehen. Aber nicht vielleicht sofort, sondern erst über Monate, über Wochen, über Jahre. Das wird auch nicht jedem gezeigt. Sonst gäbe es keine Märtyrer. Sonst gäbe es keine verfolgte Gemeinde. Manches wird sich auf dieser irdischen Erde nicht beweisen lassen. Wird Unrecht erstmal Unrecht sein. Aber wen der Herr schon zu Lebzeiten rehabilitiert, wie Josef, auch später Mordechai oder ein Daniel, dem ist diese souveräne Entscheidung, die der Herr richtet, nicht zur Eigenehre, sondern dient zur Ehre Gottes. Uns allen gilt zunächst Offenbarung 2, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Ich komme hier zurück zu 1. Mose 41. Als nun im ganzen Land Hungersnot war, tat Josef alle Kornhäuser auf und verkaufte den Ägyptern. Denn der Hunger war je länger, je größer im Lande. Und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef zu kaufen, denn der Hunger war so groß in allen Landen. Hatte das schon mal einen Abend vorher gesagt. Jesus sagt später, ich bin das Brot des Lebens. Und Josef hatte das Brot des Lebens. Josef war nicht das Brot des Lebens. Aber er verfügte darüber und alle kamen zu ihm. Und so ist im Neuen Testament eben Jesus, der dann sagt, ich bin das Brot des Lebens, dass wir zu ihm gehen für unsere geistliche Speise. Abraham ist einst wegen einer Hungersnot nach Ägypten aufgebrochen. Das könnt ihr nachlesen, 1. Mose 12. Und Isaak, Abrahams Sohn, floh auch vor einer Hungersnot nach Gerar. wo er allerdings freundlich empfangen wurde. Und das ist auch ganz spannend, wenn wir das so sehen, wie die Linien hier so parallel laufen. 1. Mose 26, da kommt die Hungersnot. Aaron zog nach Abimelech, dem König der Philister, und es erscheint der Herr dem Isaak und sagt, zieh nicht hinab nach Ägypten, sondern bleibe in dem Land, das ich dir sagen werde. Und Isaak gehorcht. Und dann kommt Abimelech zu ihm und sagt, weißt, du wirst uns langsam unheimlich. Du wirst immer größer, immer stärker. Besser, du ziehst mal wieder weiter. Und das war dann der Wink für Isaak, wieder zurückzugehen. Da heißt es nämlich in 1. Mose 26, Abimelech sprach zu ihm, zieh von uns, denn bist zu mächtig geworden. Der Segen des Herrn auch da. Und das ist sicherlich auch etwas, was wir hier wieder sehen, später im Buch Ruth und so weiter, dass diese Hungersnot immer wieder Menschen bewegt. Jakob, der Vater Josef, kennt die Geschichten von Abraham. Und Josef kennt die Geschichte von Abraham und Isaak und seinem. Jetzt kommt aber der Gegensatz. Was bei Abraham geschah, was bei Isaak geschah, ist nicht zu vergleichen mit dem, was bei Josef geschah. Das ist eine viel, viel höhere Dimension, wie wir später sehen werden, weil das Volk über 430 Jahre dann später in Ägypten ist. Aber ich komme jetzt erstmal und mache einen kleinen Sprung zu dem nächsten Punkt. Josef zeigt Härte gegenüber seinen Brüdern. 1. Mose 42, die Verse 1 bis 8. Ich lese erstmal die Verse 1 und 2. Als aber Jakob sah, dass Getreide in Ägypten zu haben war, sprach er zu seinen Söhnen, was seht ihr euch so lange an? Siehe, ich höre, dass es in Ägypten Getreide zu haben gibt, zieht hinab und kauft uns Getreide, dass wir leben und nicht sterben. Ich bin mir sicher, dass auch die Söhne, Halbbrüder Josefs, längst gehört haben, dass es in Ägypten Getreide, die Fülle gibt. Jakob unterbricht vielleicht auch die Beratung. Er sagt hier in der Schrift, was seht ihr euch lange an? Seht ihr diese ratlosen Gesichter der Brüder? Ägypten, da war doch was. No, da gehen wir jetzt nicht hin. Und hier liegt das Problem. Dorthin haben ja die Brüder, die Halbbrüder, Josef verkauft. Ägypten war immer ein Wunderpunkt in der Erwähnung der Geschichte. Keiner der Brüder wusste, was aus Josef geworden war. Aber das Wort Ägypten alleine ließ das Herz höher und schneller schlagen. Und die 20 Silberlinge, die sie für Josef bekommen haben, 1. Mose 37, wenn Ruben nichts abbekam, hat jeder 2,2 Silberlinge bekommen. Die waren längst ausgegeben. Das Geld war ausgegeben. Das Gewissen meldet sich noch immer. Ich komme im Verlauf des Abends dann noch einmal zu. Es ist diese Spannung. Was seht ihr euch so lange an? Und an dieser Stelle, sagen wir uns doch jetzt als neutrale Beobachter, an dieser Stelle hätten sie doch sagen müssen, Papa, Jakob, weißt du, was wirklich vorgefallen ist? Das war doch der Punkt. Aber nein, sie schweigen und auch an dieser Stelle gibt es keine Schuldvergebung. Es kann nicht zur Aussprache kommen. Sie ziehen zurück. Keiner von ihnen hatte den Mut zu sagen, Jakob, kann ich mal mit dir unter vier Augen reden? Müssen da noch was klarstellen? Aber das ist, was Gott von uns möchte. Ich habe das hier in den Gemeindenotizen, in Sprüche 28, 13, den Vers werde ich heute noch zweimal erzählen. Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Achten wir drauf. Wer der, wenn wir sie leugnen, wird es uns nicht gelingen. Dann laufen wir mit Lasten rum, die nicht nötig sind. Aber das ist hier der Punkt. Und weiter schreibe ich hier von David, Psalm 32, denn als ich wollte verschweigen, verschmachteten meine Gemeinde durch mein täglich Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie im Sommer Dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünden und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung kennen. Und dann heißt es, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Auch für uns ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, wo wir stehen, wann wir in Sünde fallen oder gefallen sind. All das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass wir zu dem Herrn gehen und bekennen und dann die Kraft erbitten zu lassen. Das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf, in dem wir reingenommen werden, dass wir gegen die Sünde ein Stück weit kennen. Und alleine, das hatte ich auch schon am Abend gesagt, werden wir das nicht schaffen. Wenn der Herr uns nicht unterstützt. Und da hatte ich von der Gnade gesprochen, die wir in Anspruch nehmen sollen, bevor wir in die Sünde fallen. Dass wir sie nehmen in the time of need, time der Not. Die Söhne ziehen ohne die entscheidende und längst fällige Aussprache mit dem Vater nach Ägypten. Da heißt es in Vers 3, da zogen hinab 10 Brüder Josef, um Ägypten Getreide zu kaufen. Aber den Benjamin, Josefs Bruder, ließ Jakob nicht mit seinen Brüdern ziehen, denn er sprach, es könnte ein Unfall begegnen. Jakob bleibt verhärtet gegenüber seinen Sohnen. Er lässt Benjamin, der auch von Rahel geboren wurde, nicht mitziehen. Und nachdem er am Anfang Josef als sein Lieblingssohn auserkoren hatte mit dem bunten Rock, war es jetzt wohl Benjamin, der in besonderer Weise da war. Vers 5, so kamen die Söhne Israels Getreide zu kaufen, samt anderen mit ihnen zogen, denn es waren auch im Lande Kanaan Hungersnot. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz ein Versprechen einlösen. Ich bekam eine E-Mail, wo dann gefragt wurde, was bedeutet das jetzt mal Jakob und mal Israel und wie genau verstehen wir das? Ich möchte das an dieser Stelle einlösen, hat er gesagt, wenn ich zu dem Punkt komme. Es gibt in 1. Mose 32 die Geschichte, wo Jakob am Jabok kämpft. Und als es morgen wird, wird Jakob gefragt, wie heißt du? Und da hat er zu seinem Vater Isaak gesagt, ich bin Esau. Aber in dieser Situation sagt er die Wahrheit und sagt, ich heiße Jakob. Und dann bekommt er die Antwort, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Deswegen finden wir jetzt dann auch in Zukunft diese Namen als Parallele austauschbar. Auch in dem Psalm, da heißt es zum Beispiel unterschiedlich im Psalm dann auch mal Jakob, mal Israel und so geht es also immer hin und her. Das einfach nur, damit ich das beantwortet habe. Die Schrift nutzt also hier beide Namen. Und die Söhne Israels ist nichts anderes als die Söhne Jakobs. Ich komme zurück zum Text. Aber Josef war der Regent im Lande und verkaufte Getreide allen im Volk im Lande. Als nun seine Brüder kamen, fielen sie vor ihm nieder zur Erde auf ihr Antlitz. Jetzt erst erfüllt sich der Traum aus 1. Mose 37. Sie verneigen sich. Der Josef ist eins seinen Brüdern geschildert hatte, haben sie wahrscheinlich vergessen, aber sie stehen jetzt wirklich vor ihnen. Und da heißt es in Vers 7, und er sah sie an und erkannte sie, aber er stellte sich fremd gegen sie. Und er redete hart mit ihnen und sprach ihnen, woher kommt ihr? Sie sprachen aus dem Lande Kanaan Getreide zu kaufen. Aber wiewohl er sie erkannte, erkannten sie ihn doch nicht. Und jetzt beginnt diese Charakterprüfung, von der ich auch schon gesprochen habe. Josef hat ein Stück weit seine Autorität hier genutzt, um die Gesinnung der Brüder zu erforschen. Das war also am dritten Abend, am 2. November sprach ich darüber, dass der Herr sich nicht für unseren Besitz interessiert. Das hat er uns geschenkt. Der Herr will uns unseren Charakter zeigen, jedem Einzelnen. Er weiß, wie wir aus dieser Prüfung hervorgehen werden, aber er möchte uns deutlich machen, wo wir stehen und was da noch fehlt. Der Herr will auch unseren, meinen und deinen Charakter prüfen, da und dort. Vers 8 noch einmal. Aber wiewohl er sie erkannte, erkannten sie ihn doch nicht. Und das ist auch wieder so eine Sache, die so typisch ist für Jesus, auch wenn wir jetzt in diese Weihnachtszeit kommen. Da heißt es, und das werde ich nachher noch einmal sagen, Johannes 1,5, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Da war das Licht. Aber sie haben es nicht begriffen. Warum nicht? Weil der Heilige Geist nicht die Augen geöffnet hat. Und Johannes 3,19 heißt es, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen blieben in der Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das ist das Gericht. Das Licht ist da, es wird nicht erkannt. Das ist das Problem. Das gilt auch uns, die wir Jesus bekennen und nachfolgen. Wie oft erkennen wir die gütige Vaterhand Gottes nicht? Wie es auch den Marian und den Jüngern gab nach der Auferstehung. Da war Jesus, sagt Maria, Gärtner. Er kannte ihn nicht. Aber Jesus hat Maria erkannt. Und später an der Stimme hat sie es auch verstanden. Auch die Jünger haben ihn nicht erkannt. Und ich bin nicht weiser und weiter. Oft erkenne ich die Hand Gottes auch nicht. Aber dann darf ich so im Rückspiegel einfach sehen, wie der Herr geführt und geleitet hat. Da muss ich ganz traurig Buße tun für das, dass ich da gezweifelt habe. 1. Mose 42. Und Josef dachte an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte und sprach zu ihnen, ihr seid Kundschafter und seid gekommen zu sehen, wo das Land offen ist. Die Konfrontation hier liegt in dem Wort, seid Kundschafter oder deutsch eben Spione, ne, wie wir es eben haben. Und ihr seid gekommen. Und eins erzählten sie Josef dem Vater, die Schandtaten, die seine Söhne getan haben, und war der Whistleblower, der Kundschafter. 1. Mose 37. Und jetzt folgt diese Unterstellung den Halbbrüdern. Ihr seid Spione und ihr seid nur gekommen. Und sie sagen jetzt in Not, nein, mein Herr, deine Knechte sind gekommen, Getreide zu kaufen. Wir sind alle eines Mannes Söhne. Wir sind redlich und deine Knechte und nie Kundschafter gewesen. Er sprach zu ihnen, nein, sondern ihr seid gekommen zu sehen, wo das Land offen ist. Sie antworten ihm, wir, deine Knechte, sind 12 Brüder, eines Mannes Söhne im Land Kanaan. Der Jüngste ist noch bei seinem Vater, aber der eine ist nicht mehr vorhanden. Sie wissen nicht, vor wem sie stehen. Wisst ihr, und so ist es auch bei uns manchmal. Wir wissen nicht, vor wem wir stehen, wer Jesus wirklich ist. Entweder wir wissen nicht, dass er der liebende Vater ist, oder wir wissen nicht, dass er der strenge Richter sein wird. Wir wissen es nicht. Wir erkennen ihn nicht. Im zweiten Traum, den Mose in 1. Mose 37 hatte, sah er 11 Sterne. Hier neigen sich nur 10. Nur als Beobachtung. Damals waren es 10 Brüder. Benjamin war nicht dabei, Ruben ist weggegangen. Und die hatten den einen Josef in den Mangel genommen. Und jetzt steht Josef als der eine gegen die 10 Halbbrüder. Die Seiten haben sich getauscht. Und Josef hatte jetzt die Autorität und die Möglichkeit, seine 10 Brüder fertig zu machen. Wie damals die 10 Brüder den einen Josef fertig gemacht haben. Ich komme aber hier weiter im Text, 42, 14. Josef sprach zu ihm: Es ist, wie ich euch gesagt habe, Kundschafter seid ihr. Daran will ich euch prüfen, den Charakter prüfen. So wahr der Pharao lebt, ihr sollt nicht von hier wegkommen. Es komme der Herr, euer jüngster Bruder. Sendet einen von euch hin, der euren Bruder hole, ihr aber sollt gefangen sein. Daran will ich prüfen eure Rede, ob ihr mit der Wahrheit umgeht. Andernfalls, so wahr der Pharao lebt, seid ihr Kundschafter. Und er ließ zusammen in Gewahrsam leben 3 Tage lang. Und das ist aber jetzt hier nur symbolisch. Wir wissen ja, dass Josef alleine 2 Jahre nach dem Mundschenk noch im Gefängnis war. Aber für 3 Tage stellt er sie ein und lässt sie erfahren, was er selbst durchgemacht hat. Aber gnädig ist er. Hauchdünn. Kommt zum nächsten Punkt. Josef zeigt seine Autorität gegenüber den Brüdern. Am 3. Tage aber sprach er zu ihm: Wollt ihr leben? So tut nun dies, denn ich fürchte Gott. Ich kann nicht davon aufhören zu erzählen, immer wieder, dass wir hier im Polytheismus sind, in Ägypten. Was müssen die Jungs gehört haben, wenn Josef von seinem Gott sprach, wenn er von Jahwe sprach? Aber was für ein Bekenntnis. Ich fürchte Gott, also denn ich fürchte Gott. Ich könnte ganz anders, aber ich fürchte Gott. Ein Bekenntnis der Gnade, das ist diese Strafmilderung mit seiner Gottesfurcht, weil Josef Gott fürchtet. Obwohl Josef im Alten Testament lebt, hätte er jetzt die Härte des Gerichts auspacken können, aber nein, er tut es nicht, er wendet Maßstäbe des Neuen Testamentes an. Gemeindenotizen habe ich jetzt hier, Römer 12. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt dem Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Josef ist schon hier ganz im Neuen Testament angekommen. Er hätte die Möglichkeit, er nutzt seine Autorität nicht. Er lässt seine Brüder zwar ins Gefängnis bringen, aber er holt sie auch wieder raus. Und das ist in Vers 19, 20: Seid ihr redlich, so lasst einen euren Brüder gebunden liegen in eurem Gefängnis. Ihr aber zieht hin und bringt heim, was ihr gekauft habt für den Hunger, und bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so will ich euer Worten glauben, so dass ihr nicht sterben müsst. Wie gesagt, das, was geschehen ist, ist geschehen. Aber das Gewissen ist noch kräftig. In Vers 21 hören wir jetzt weiter: Sie aber sprachen untereinander: Das haben wir an unserem Bruder verschuldet, denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wollten ihn nicht hören, darum kommt nun diese Trübsal über uns. Diese Filmszene wird in 1. Mose 37 nicht beschrieben, dass sie die Angst seiner Seele sahen. Und stellt euch bitte noch einmal das Wechselbad der Gefühle vor. Sie kommen hin, sie ziehen ihn aus, reden über Mord, schmeißen ihn in die Zisterne. Dann kommen sie, Josef denkt, jetzt ist der Albtraum vorüber, ziehen ihn raus, aber der Albtraum ist nicht vorüber. Sie verkaufen ihn nach Ägypten. Und das ist hier diese Szene, die Angst seiner Seele, als er uns anflehte. Ich möchte diese Stelle in 1. Mose 37 jetzt nicht lesen, aber wer das möchte, kann das da nochmal nachlesen. Sie sprachen untereinander: Das haben wir unserem Bruder verschuldet. Und das meinte ich gerade mit dem Gewissen. Sie hatten doch gehört, wie er gerufen hat, aber sie haben nicht reagiert. Und Ruben, das hatte ich ja schon gesagt, der Älteste, der den Segenanspruch allerdings verwirkt, weil er das Bett seiner Stiefmutter benutzt hat und seinem Vater vertauscht hat, wollte ihn ja aus dieser Situation retten, aber er ist weggegangen. Und jetzt ist aber auch hier wieder der Sprecher, da heißt es, sagte es euch nicht, als ich sprach, versündigt euch nicht an dem Knaben, doch ihr wolltet nicht hören, nun wird sein Blut gefordert. Das war auch, weswegen sich die Geschwister angesehen haben. Nach Ägypten? No, nicht nach Ägypten. Das Gewissen war hier noch immer am Schlagen. Und Josef hört an dieser Stelle das Schuldeingeständnis. Und jetzt wird nicht geleugnet. Jetzt wird praktiziert, was die Schrift auch von uns erwartet. Und das hatte ich schon gelesen aus Sprüche 28, 13. Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Das erkennen jetzt die Brüder. Und da heißt es in Vers 23, sie wussten aber nicht, dass es Josef verstand, denn er redete mit ihnen durch einen Dolmetscher. Und er wandte sich von ihnen und weinte. Tränen sind nicht die Lösung. Also wenn ich viel weine, mache ich nichts anders. Aber es zeigt meine Regung, wenn es ernsthaft ist. Und das ist, was ich gerade sagte, Psalm 126, die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten. Und diese Tränen, die Josef hier vergossen hat, die werden später als Samen der Freude aufgehen. Für das heute, nein, heute werden wir es nicht schaffen, aber dann nächste Woche plane ich es auf jeden Fall. Josef hat es verstanden, was sie gesagt haben. Aber er schweigt. Er schweigt an dieser Stelle genauso, wie als Potiphar ihn angegangen hat, was hast du mit meiner Frau getan? Hat er sie auch nicht bloßgestellt. Und Josef lässt jetzt seine Brüder ein Stück weit das erdulden, diese Charakterprüfung, die sie nötig haben. Die Prüfung geht nämlich weiter. Sie werden jetzt Simeon behandeln, als denjenigen, der sie festhalten. Simeon der Zweite, damals von Lea die Erhöhung. Als er nun wieder von ihnen wandte, zu ihnen wandte, mit ihnen redete, nahm er aus der Mitte Simeon und ließ ihn binden vor ihren Augen. Josef wusste genau, was er getan hat. Der wusste, das werden wir dann nächste Woche noch sehen, wer Simeon war. Er wusste das, dass er der Zweite war. Hat er Ruben verschont, weil er damals Josef helfen wollte? Wissen es nicht. Aber die Prüfung setzt er fort. In Kapitel 42, da heißt es dann, Josef gab Befehl, ihre Säcke mit Getreide zu füllen und ihnen ihr Geld wiederzugeben, einem jeden in seinem Sack. Dazu auch Zehrung auf den Weg und so tat man ihnen. Und sie luden ihre Ware auf ihre Esel und zogen von dann. Diese Prüfung, diese Läuterung geht weiter. Und jetzt bringt diese Läuterung den Schmutz unseres Lebens an die Oberfläche. Wer einmal Zeit hat, Psalm 105 zu lesen, die Verse 16 bis 23, die fassen das hier, diese Geschichte zusammen. Also noch einmal, Psalm 105, die Verse 16 bis 23, fasst diese ganze Geschichte noch einmal zusammen. Die hat die Israeliten beschäftigt. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Die Brüder ziehen von dann und machen den Sack auf und oben liegt das Geld. Und da sprachen sie zu seinen Brüdern, mein Geld ist wieder da, siehe, in meinem Sack ist es. Und da heißt es, und da entfiel ihnen ihr Herz. Und sie blickten einander erschrocken an und sprachen, warum hat Gott uns das angetan? Die haben es gespürt, aber sie haben den Schritt nicht gewagt. Wisst ihr, und das ist der letzte Punkt auch hier dann für mich heute, Josef wollte von seinen Brüdern kein Geld. Josef wollte von seinen Brüdern, wollte seinen Brüdern nichts verkaufen. Jetzt hör zu, wo immer du zugeschaltet bist oder hier oder wo, wann du hörst. Jesus will kein Geld von uns. Und Jesus will uns nichts verkaufen. Nehmt das bitte mit. Jesus will nicht unser Geld. Er will unser Schuldeingeständnis, damit sein Wort Recht behält. 1. Johannes 1,1: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wir können Gott nicht zum Lügner machen, wir lügen. Und alles, was Gott will, ist unser Schuldeingeständnis. Dass wir Reue zeigen über das, was wir getan haben. Und dann will er sagen, es ist okay. Aber das erwartet er. Jesus will kein Geld von uns. Und Jesus will uns nichts verkaufen. Jesus möchte uns nicht belasten. Er möchte uns entlasten. Jesus möchte uns, die wir beladen sind, erquicken. Dass wir wirklich zur Ruhe kommen. Er ruft doch, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Dann sagt er, nehmt auf mein Joch und lernt von mir, wie ist Jesus, sanftmütig, von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was erleben wir denn in der Welt? Da werden Menschen übers Ohr gehauen. Da wird irgendetwas versprochen und was ganz anderes bekommen sie. Hinterhältig, hinterlistig, unaufrichtig. Jesus legt uns keine Last auf, die uns überfordert. Er ist gutmütig, er ist sanftmütig. Erinnert ihr euch noch, als ich zu Beginn von dem Licht sprach, das in der Finsternis scheint und die Finsternis hat es nicht begriffen? Erinnert euch noch, was ich sagte, dass es Gericht bedeutet, dass es das Gericht ist, dass Jesus gekommen ist und der Mensch war böse. Ich komme zur Anwendung, zum letzten Punkt der Gemeindenotizen, 1. Johannes 1. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, schreibt der Apostel Johannes. Und euch verkündigen, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Jesus will nicht unser Geld. Und Jesus will uns nichts verkaufen, genauso wie Josef es nicht getan hat. Was er wirklich möchte, ist, dass wir unsere Verfehlungen eingestehen und dass wir ihn da bitten, dass er sie uns geben möchte. Ich weiß nicht, was die Brüder da empfunden haben. Wenn ich Josef gewesen wäre, ich hätte vielleicht jedem 20 Silberlinge draufgelegt. Vielleicht hat er es auch getan. Dass sie gedacht haben, Mensch, diese Summe habe ich doch schon mal gesehen. Ich weiß nicht, was er getan hat. Auf jeden Fall haben die Brüder erkannt, hier stimmt was nicht. Und durch den Heiligen Geist wissen wir auch, wenn wir sagen, dass da was nicht stimmt, dass da irgendetwas in Ordnung gebracht werden muss. Und das ist, was ich hier so diesen Abend nehmen möchte. Dass wir einfach bedenken, diese Geschichte, die so einfach niedergeschrieben ist, aber die so tief ist, die so praktisch ist, dass wir das jetzt ein Stück weit annehmen können. Ich möchte mit uns beten und später den Segen sprechen. Himmlischer Vater, wir kommen jetzt zu dir, wir gehen nicht zu Josef. Himmlischer Vater, wir benötigen deine Vergebung und deine himmlische Speise. Du bist das Brot des Lebens. Und wir haben jetzt so vieles gehört und bedenken so vieles. Wir denken an die Treue von Daniel. Wir denken an das, was du durch ihn getan hast. Du siehst unsere Schwachheit, du siehst unsere Hilflosigkeit. Und immer wieder hast du mit einfachen Menschen dein Reich gebaut. Als solche stehen wir jetzt vor dir. ganz einfach, aber voller Reue für das, was wir getan haben. Wir benötigen deine Vergebung, wir benötigen deine Wegweisung, dass du uns gebrauchen möchtest, unabhängig vom Alter, in deinem Reich als Leviten. Himmlischer Vater, hab Dank, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir es studieren dürfen und dass du durch das Wort zu uns redest. Und wenn wir uns jetzt gleich verabschieden, auseinandergehen, so möchte ich einem jeden Einzelnen anbefehlen, dass du ihn geleiten möchtest, dass du Heilung schenken möchtest, da wo es zwickt und wehtut, dass du auch im geistlichen Bereich Korrektur schenken möchtest, Herr, sodass wir einmal vor deinem Thron stehen dürfen und dich preisen für das, was du getan hast, auch wenn wir vieles nicht verstanden haben. Führe auch die hinzu, Herr, für die wir beten, aus unseren Familien, die dich nicht kennen, die es noch nicht verstanden haben, die das Licht noch nicht erkannt haben. Herr, ich möchte so herzlich beten, dass du uns helfen möchtest, treu zu sein, auch im Gebet für die, die jetzt deinen Namen nicht anrufen können. Aber gemeinsam wollen wir das Gebet sprechen, das du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich werde, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen. Liebe Geschwister, wenn es möglich ist, dann sehen wir uns nächste Woche noch einmal. Seid dem Herrn anbefohlen. Nehmt seine Bewahrung und seinen Frieden mit.